Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, einen schönen guten Tag. Einmal auftreten wie eine Anime-Prinzessin. Cosplay heißt das, wenn Fans sich wie ihre Lieblings-Manga-Helden verkleiden. Am Wochenende gibt's dann die passende Bühne dazu in Jena.
I'm so excited. At Saturday I will cosplay Shixing Xuan in female version, as you can see now. And on Sunday I will cosplay Hua Chang. Please come visit me at my table. I even have little surprises for you. So don't be shy, come to my table and say hi.
Manga-Fan Mountain.cos macht sich da auf Instagram also warm für die Anime-Convention in Jena. Über das Programm und über diese Cosplay-Szene in Deutschland gleich ein Gespräch hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Die Anime-Convention Jenako öffnet jetzt am Wochenende. Dann werden wieder massenhaft vor allem junge Menschen in Manga- und Filmrollenkostümen in Jena unterwegs sein, neben gewöhnlichen Messebesuchern. Cosplay, darum geht's auch. Das ist ja diese schon lange existierende Fanpraxis. Man schlüpft also in seine Lieblingsverkleidung, inspiriert durch die japanische Manga- und Anime-Welt. Was diesmal in Jena alles am Start ist, das besprechen wir mit Jenako-Veranstalterin und Modedesignerin Jeanette Schlenzig. Hallo.
Hallo.
Cute Creepy Circus ist ihr Motto dieses Jahr. Also ein niedlicher, aber auch komischer oder unheimlicher Zirkus. Was steckt dahinter?
Also unser Motto ist jetzt nicht immer zu groß zu sehen. Wir haben einfach jedes Jahr immer ein kleines verstecktes Motto dahinter, bei dem wir manche Sachen darauf ausrichten und wo eben auch die Besucher manchmal ihre Kostüme danach richten können. Wir haben als Hauptpunkt zum Beispiel im Außenprogramm den Atomic Circus. Das ist ein Fallout-Zirkus und da kann man eben mitmachen, da kann man zuschauen, Dinge probieren und Spiele spielen und der ist eben so ein bisschen unheimlich gestaltet, aber natürlich trotzdem bunt und vielfältig und bietet schöne Unterhaltung. Und wir haben noch unser Maskottchen danach gestaltet. Also alle Merch-Artikel, die es bei uns auch gibt, ob das jetzt Poster sind oder Untersetzer, Tassen etc., sind alle mit diesem süßen Motiv. Mhm. Und das spiegelt sich dann so ein bisschen auch in der Convention. Aber hauptsächlich geht es natürlich allgemein um Anime, Manga, Cosplay, Gaming und die asiatische Kultur.
Mhm. Und da kann man eben auch konkret mitmachen. Wie sieht das genau aus? Also man kommt ja mit einem Kostüm, richtig? Oder wird es dort gestaltet?
Also manche Besucher kommen im Kostüm, manche finden vielleicht dort etwas, aber natürlich ist auch ein Großteil nicht verkleidet. Das ist ja jetzt kein Zwang. Auch nicht jeder kommt da so, sondern das ist, wie man möchte. Also zum Anime-Convention gehört einfach das Cosplay als Hobby mit dazu. Mhm. Und das machen viele, aber es gibt auch genügend Leute, die sich einfach nur für die asiatische Kultur interessieren oder für Anime und Manga, also für die Serien, für die Filme. Oder auch für Games oder eben auch für den westlichen Bereich, also ob das jetzt Tolkien ist mit Herr der Ringe oder Star Wars, Star Trek, das gehört alles mit dazu.
Ist natürlich trotzdem spannender, wenn Leute in Kostümen da sind. Das sollte ja schon, wenn dann, selbst gemacht sein, oder? Also da gibt es zumindest so auch so eine Art Wettbewerb, oder?
Genau. Grundweg von früher, sage ich jetzt mal, war das eigentlich Pflicht, das selber zu machen. Lag aber auch ein bisschen vielleicht daran, dass es gar nicht möglich war, Cosplay zu kaufen. Mittlerweile gibt es ja eigene Designer oder eben auch große Firmen, die Cosplay verkaufen. Das heißt, viele kaufen sich auch ein Kostüm oder sie nehmen eben das Gekaufte und hübschen das noch auf, indem sie bei Make-up und Haare bzw. Perücken da viel mitgestalten oder das Cosplay einfach noch ein bisschen aufwerten mit bestimmten Materialien und auch Props. Props sind sozusagen die Accessoires, die man dazu benutzt, sowas wie Schwerter, Stäbe oder irgendetwas, was man eben dazu trägt, ob das jetzt eine Maske ist, ein Helm, etc., etc.
Oder spitze Spockohren oder ähnliches.
Ja, das gehört auch dazu, genau.
Als was treten Sie selber denn auf?
Ich trete als Organisatorin auf.
Also gar nicht im Kostüm? Nee?
Nein. Ach so. Im Kostüm auf jeden Fall nicht. Ich trage eventuell was von meiner eigenen Marke, von Lolia, aber hauptsächlich habe ich ein T-Shirt drauf, auf dem Orga steht.
Mhm. Aber Sie werden trotzdem die Leute ja genau beobachten, denke ich mir, denn Sie veranstalten ja auch den deutschen Vorentscheid fürs Tournament of Champions. Das ist ein internationaler Wettbewerb um das beste Kostüm später dann im Jahr in der Schweiz.
Richtig? Genau. Mhm. Genau. Also wir haben mehrere Cosplay-Wettbewerbe auch jedes Mal. Wir haben zwei hauseigene, wo es mehr um Performance geht, der eine, und der andere mehr ums Cosplay. Also bei einem muss man sozusagen eine kleine Show vorführen und bei dem anderen zeigt man sich einfach nur im Cosplay selber. Dann wird dann eben auch die Präsentation auf der Bühne sowie das Cosplay selber bewertet und man bekommt einen Preis von uns. Und wir richten seit letztem Jahr zwei internationale Cosplay-Wettbewerbe aus, beziehungsweise wir richten sie nicht aus, wir wählen den deutschen Teilnehmer für diese zwei internationalen Cosplay-Wettbewerbe. Das ist in diesem Fall einmal der TOC, den wir diesmal auch mitwählen, wie schon gesagt, in der Schweiz, in Wien. Da wird der deutsche Teilnehmer nur auf unserer Convention gewählt und wir haben auch den deutschen Teilnehmer vom NCC aus Schweden. Und der wurde aber bei unserer Convention letztes Jahr im Herbst gewählt und tritt dann dieses Jahr an. Das heißt, der für nächstes Jahr wird dann auch wieder auf der Con von uns selber aus gewählt.
Hört sich alles nach einer schon auch ernsten Sache durchaus an. Also manche auf mögen da ja Fall. Schon vielleicht auch drüber lächeln. Andererseits, es gibt es ja auch wirklich schon lange, seit Ende der 1990er Jahre. Also ich meine jetzt speziell Cosplay, diese Vorliebe. Ja. Damals gab es ja noch keine Verbreitungswege wie heute mit Social Media. Würden Sie sagen, bei der Selbstinszenierungspraxis hat das auch Cosplay noch mal mehr verbreitet?
Auf jeden Fall. Also es bestimmt sehr viel mit, auch wie gecosplayt wird und was gecosplayt wird. Aber die Verbreitung ist natürlich dadurch auch größer geworden. Also mittlerweile weiß eigentlich fast jeder, was Cosplay ist, was Anime ist. Damals war das eher sehr ungewöhnlich und man musste es immer sehr, sehr viel groß erklären.
Sie selber sind wie dazu gekommen?
Ich selber bin eigentlich durch das Manga-Lesen und Anime-Schauen dazu gekommen. Da gab es ja damals in Deutschland auch schon sehr viele. Und mir hat es einfach sehr gefallen, wie bestimmte Mangaka die Charaktere darstellen und was für Kostüme sie ihnen eben anziehen oder auch einfach nur Kleidungsstücke. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Ich bin ja auch Designerin geworden, das Ganze nachzunähen und selber zu verkörpern, weniger eine Rolle zu spielen, auch wenn das früher auch mehr eine große Rolle war, aber einfach das in echt zu sehen. Also sich wirklich diese Person darzustellen, das war schon sehr schön.
Und es gibt ja bestimmt auch Trends und Moden, also welche Serie, welcher Comic, würden Sie sagen, ist gerade jetzt groß im Kommen?
Also aktuell ist auf jeden Fall Dandadan am Kommen. Das ist ein Manga, wo wir auch diesmal ein Show-Act zu haben. Also wir haben eine Showgruppe zum Thema Dandadan. Klingt komisch, ist ein Anime und ein Manga. Genau, das gibt es auf jeden Fall. Genshin Impact ist noch relativ relevant. Das war die letzten Jahre auch sehr groß. Also auch Sachen aus Gaming und Serien. Wednesday letztes Jahr auf jeden Fall zum Beispiel. Da gibt es immer viel.
Und gibt es noch Kostüme, die selbst Sie als Profi mit langjähriger Erfahrung noch überraschen?
Auf jeden Fall. Also mittlerweile kann man so viel machen. Die stellen ja die Rüstungen teilweise täuschend echt dar. Und auch mit 3D-Druck natürlich, wenn der nur als Grundlage genutzt wird und dann noch aufgewertet wird, kann man damit wahnsinnig geniale Sachen erstellen. Auch mit Sticken oder eben auch mit LEDs, bewegliche Flügel und alles. Da gibt es eine extrem große Auswahl, was man da machen kann. Und sehr viele Hobbys und sehr viele Fähigkeiten werden damit eingebracht. Also eigentlich wird man fast jedes Mal von etwas überrascht. Und deswegen ist bei uns auch wichtig, bei den Workshops, dass wir eben diese ganzen Sachen mit zeigen. Also wir haben beispielsweise 3D-Druck und LEDs und auch Stickerei mit drin. Genauso aber auch ein Cosplay zu erstellen von Grund auf mit günstigen Mitteln oder eben auch die Aufwertung eines günstigen Cosplay gehört alles dazu.
Also die 15. Anime Convention Jenako findet jetzt am Wochenende in Jena statt und das war die Veranstalterin Janet Schlenzig. Ich bedanke mich.
Vielen Dank.
Ich gebe Ihnen Grund, ins Kino zu gehen. Rose mit Sandra Hüller startet nämlich morgen in den Kinos. Sie spielt eine Frau, die sich im 30-jährigen Krieg als Mann ausgibt und sogar eine Frau heiratet. Dafür gab es den Silbernen Bären bei der Berlinale als beste Schauspielerin. Hüller schlüpft hier in eine sogenannte Hosenrolle, was vor ihr Berühmtheiten auch schon vor langer Zeit, wie etwa Sarah Bernhardt, gemacht haben. Hosenrollen waren im Kino der Anfangszeit nämlich sehr beliebt. Damit waren für Frauen auch subversive Rollen möglich. Christian Berndt über die Geschichte der Hosenrolle im Kino.
Sarah Bernhardt im Fechtkampf. Die größte Schauspielerin ihrer Zeit spielt im Jahr 1900 ihre erste Filmrolle, Hamlet. Diese Figur hatte sie schon oft auf der Bühne verkörpert. Frauen in Männerrollen, den sogenannten Hosenrollen, haben eine jahrhundertelange Tradition. Im frühen Kino sind sie schnell präsent.
Im frühen Kino waren das ja hauptsächlich Komödien. Da ist eben auch so eine Lust zu sehen, das ist ein weiblicher Körper, das geht ja nicht weg. Das ist auch ein Teil, glaube ich, des Faszinosums. Und gleichzeitig hat man einen Mann vor sich. Also es gibt da einen Widerspruch, aus dem man eine Lust bezieht und auch einen Witz.
Trotzdem haben diese Komödien auch eine subversive Seite, meint die Filmwissenschaftlerin und Kuratorin Carola Grammann. Selbst wenn die weiblichen Figuren zumeist nur zeitweise in Männerrollen schlüpfen und am Schluss in frühere Muster zurückfallen.
Die Filmschlüsse sind auch oft Konventionen, aber man hat eine halbe Stunde bei so einem kurzen Film oder noch kürzer in der Frühzeit Freiheiten gesehen, die Frauen sich da genommen haben. Ja, und am Schluss siegt die Liebe, aber das nimmt nicht die kleine Sprengkraft des Films.
Auch der größte deutsche Star des frühen Kinos, Asta Nielsen, spielt wilde Jünglinge und auch einen Räuberhauptmann wie im Lustspiel Zapatas Bande von 1914.
Dann steigt sie bei einer jungen Frau ein, nächtens, und da entwickelt sich so ein absolutes Spiel, was wirklich auch erotisch aufgeladen ist.
Homoerotik nutzt auch Ernst Lubitsch in seinen Komödien. In Ich möchte kein Mann sein von 1918 gibt sich ein junges Mädchen als Junge aus, um wie die Männer rauchen, trinken und feiern zu können. Als Jüngling verdreht sie dabei nicht nur Frauen, sondern auch Männern den Kopf. Im Kino der Weimarer Zeit, in der immer mehr Frauen berufstätig sind, ist genderfluide Erotik beliebt. Die Hosenrolle erlebt in der Weimarer Republik ihre Blütezeit. Es entstehen originelle Filme, in denen das genderfluide Spiel auf die Spitze getrieben wird, wie Viktor und Viktoria. In der Komödie feiert eine Sängerin internationale Erfolge, indem sie sich als männlicher Schauspieler ausgibt, der auf der Bühne Damen imitiert.
Darf ich Sie bekannt machen?
Aber ich weiß doch. Mr. Viktoria, Denken Sie nur, Londons berühmtester Frauenkenner hat sich glatt in Sie verliebt. Aber leugnen Sie nicht, Robert?
Filme wie Viktor und Viktoria zeigen Geschlechterrollen als etwas Konstruiertes. Entsprechend maskiert kann eine Frau perfekt als Mann durchgehen. Der Film ist 1933 Kassenschlager des Jahres, aber mit der Geschlechterambiguität ist es bald vorbei. In den wenigen Hosenrollenfilmen der NS-Zeit wird die Unnatürlichkeit des Geschlechterwechsels betont und dabei bleibt es zunächst auch in der Nachkriegszeit. Im Remake von Viktor und Viktoria aus dem Jahre 1957 leidet Johanna von Kotschian als Viktoria sichtlich an ihrer männlichen Rolle. Aber es gibt Ausnahmefilme mit progressiven Hosenrollen, wie Das Wirtshaus im Spessart mit Lieselotte Pulver als Räuberbursche.
Guten Abend, einen doppelten Branntwein. Hey!
Der ganze Eifers hast du ausgeraubt alleine?
Klar, um eurem Hauptmann zu beweisen, was ich kann.
Da ist diese Kessheit und Selbstverständlichkeit, wie sie sich diese Insignien dieses Räubers, diese männlichen Insignien, wie sie sich das einfach alles aneignet.
Die sexuelle Ambiguität des Weimarer Kinos sucht man in den 50er Jahren aber vergeblich. Die Hosenrolle verliert über die Jahrzehnte allmählich an Reiz, ein anderes Geschlecht durch Verkleidungen vorzutäuschen, wie noch 1982 in der Komödie Tutsi mit Dustin Hoffman, funktioniert in Zeiten genderdurchlässiger Mode kaum noch. Ab den späten 90er Jahren rücken in Filmen wie Boys Don't Cry oder Transamerica Transpersonen in den Fokus. Allerdings ist die Hosenrolle nicht verschwunden, sie wird jetzt nur oft in frühere Zeiten verlegt, wie in Jentl oder Albert Nobbs von 2013 mit Glenn Close.
Und da ist diese alleinstehende Person, die sich als ein perfekter Butler in einem Herrenhaus verdingt und immer durchgeht als Mann, bis ein Maler, den sie kennenlernt, ihr auf die Schliche kommt. Und es stellt sich aber dann raus, auch dieser Maler ist eine Frau.
Ich war verheiratet. Er war ein Streicher, nichts Besonderes. Ein Säufer und Schläger. Eines Nachts kam er nach Hause und verpasste mir die übliche Tracht Prügel. Nur dieses Mal erlitt er einen gewaltigen Rückschlag.
Und was haben Sie getan?
Ich habe seine Sachen genommen und ihn einfach verlassen.
An historischen Hosenrollen erkunden neuere Filme die Ursprünge von Vorurteilen und misogyner Gewalt, die bis heute nachwirken, zuletzt im österreichischen Spielfilm Rose mit Sandra Hüller. An den Bühnen sind Hosenrollen inzwischen wieder vermehrt zu sehen, auch weil es im klassischen Bühnenrepertoire weniger Frauen als Männerfiguren gibt. Die Hosenrolle hat jedenfalls nicht an Aktualität verloren.
Cruising the Countryside. Queeres Leben auf dem Land heißt eine neue Ausstellung im Schwulenmuseum in Berlin. Eröffnet morgen Abend. Jetzt im Mai beginnt ja auch die Saison mit den CSD-Paraden, die gerade auf dem Land von einigen nicht gerne gesehen oder sogar bewusst gestört werden. Bevor es aber um Probleme geht, wollen wir über die Schau selbst sprechen. Queeres Leben in der Provinz ist ja weniger präsent, daher gibt es einiges zu entdecken und zu erfahren. Kuratiert hat diese Ausstellung Colleen Klugbauer im Schwulenmuseum. Ich bin selbst hingefahren, es sind ja nur ein paar Kilometer hier vom Funkhaus in Berlin, und habe Colleen Klugbauer gefragt, was haben Sie denn rausgefunden, was gab und gibt es an queerem Leben auf dem Land?
Ziemlich viel tatsächlich, und ich glaube, die größte Erkenntnis, das war mir aber vielleicht auch nicht neu, ist, dass Erfahrungen von queeren Personen im ländlichen Raum ähnlich unterschiedlich sind wie Erfahrungen Personen in der Stadt. Also es gibt, glaube ich, nicht die eine Landerfahrung, sondern es gibt einfach sehr unterschiedliche Lebensrealitäten von Personen in ländlichen Räumen.
Das würde das Vorurteil entkräften, dass es Queerness eben nur im städtischen Biotop, im Umfeld gibt.
Genau, ich glaube, es gibt so eine historisch gewachsene Zuschreibung, wo die Metropole immer so ein glitzerndes sexuelles Freiheitsversprechen mit sich bringt, was immer auch eine Abwertung von ländlichen Räumen irgendwie in sich birgt. Und das ist, glaube ich, nicht wahr, führt aber dazu, dass man Homosexualität, Queerness, Trans, Intergeschlechtlichkeit wahnsinnig mit urbanen Lebensweisen verknüpft und dass so das gängige Narrativ ist, was auch eine bestimmte Strahlkraft hat. Und uns ging es in der Ausstellung darum, eben das aufzubrechen und dem ländlichen Raum auch eine Komplexität zu erlauben, die der städtische auch hat, unterschiedliche Lebensrealitäten dort sichtbar zu machen, aufzuzeigen und auch in ihrer Widersprüchlichkeit irgendwie darzustellen.
Also ihr behandelt in der Ausstellung die Zeit von den 1920er Jahren bis heute. Was haben Sie da als Überblick sozusagen als Material gefunden bzw. gesucht?
Gesucht tatsächlich viel über Umwege, weil wir natürlich auch eine Berliner Sammlung sind, das Schwule Museum. Wir bestimmte Netzwerke haben und ich manchmal auch ganz schön tief graben musste. Oder ich glaube, einen anderen Blick gebraucht haben, um Material zu finden. Und gefunden habe ich ganz schön viel. Also vielleicht als Beispiel, es gibt Zeitschriften aus den 1920er Jahren, lesbische Zeitschriften oder auch Trans-Zeitschriften, die eben auch Spuren von ländlichen Lebensrealitäten zeigen. Und das sind zum Beispiel Kontaktanzeigen von lesbischen Frauen, auch aus Kleinstädten, aus ländlichen Räumen, die dort eben Freundinnen suchen. Und das ist vielleicht auch was, was man erstmal gar nicht denkt bei einer Berliner Zeitschrift, dass die so weit Verbreitung findet.
Absolut nicht. Da würde ich bei den 20ern natürlich an die wilden 20s denken. Und diese Zeitschriften heißen Garçon oder Die Freundin. Und abgesehen von den Anzeigen gibt es da auch Briefe, ja, teilweise, die auftauchen. Unter anderem von Transpersonen, die einer Schneiderin schreiben, die Hella Knabe heißt, die Kleidung für sie gemacht hat. Also ich glaube, das ist ein Kapitel, was wirklich kaum jemand auf dem Schirm hat.
Glaube ich auch, dass es ein wirklich spannendes Kapitel ist. Genau, Hella Knabe war eine Schneiderin in Berlin, die auch mit einer Transperson verheiratet war und in den 20er und 30er Jahren eben gender-affirming Kleidung, würde man heute sagen, für unterschiedliche Transpersonen geschneidert hat. Man hat sie quasi in Berlin besucht, sie hat gehostet, sie hatte eine Art auch gesellschaftlichen Salon, wo sich Personen auch treffen konnten und in diesem geschützten Raum ihre Geschlechtsidentität leben konnten oder eben Kleidung für die eigene Geschlechtsidentität finden konnten. Und wir zeigen in der Ausstellung zwei Objekte. Einmal ein Foto, was man hier an der Wand sieht, wo sie so in so einem bisschen plusterigen Schal und so einem Kleid auf einem Stuhl sitzt. Das kommt auch aus einer Zeitschrift, Das dritte Geschlecht, wo sie inserierte. Und es gibt aber hier eben auch noch in der Freundin eine Anzeige von hier, wo Hella Knabe eben schreibt, Transvestiten 999, was jeder Transvestit unbedingt gesehen haben muss. Und sie weist darauf hin, dass es ein Katalog ist, den man sich schicken lassen kann mit Fotos und der diskret verschickt werden würde. Also sie war auch ziemlich gut vernetzt tatsächlich.
Also das war gesellschaftlich so gesehen akzeptiert, dass es eben offen in Zeitschriften auch thematisiert wird und dass jemand sich diesem ganzen Themenkomplex so widmet auf diese Art und hilft. Gleichzeitig haben die Leute, die das in Anspruch genommen haben, also diese Kleidung zum Beispiel dann eben auch haben wollten, ja, beschreiben teilweise natürlich auch beklemmende Situationen oder umgekehrt dann befreiende Momente durch diese Kleidung, die Hella ihnen zugänglich gemacht hat. Also wir hören mal rein bei Maya.
Liebe Hella, Wohl kam ich mit gemischten Gefühlen bei dir an. Es sind ja doch wohl immer dieselben Gedanken, wie etwa, werde ich es wagen können? Wird die Umstellung vollkommen sein? Wirklich auch natürlich? Und wie schnell? Ja, ich möchte sagen, mit welcher Sicherheit doch alles vonstatten gegangen. Schon der Empfang und die Selbstverständlichkeit des sofortigen Umkleidens nahmen mir jede Bedenken.
Genau, man hat jetzt eben einen Brief von Maya gehört von 1935. Das ist ein Projekt, das heißt Briefe nach Berlin, das Kai Brust initiiert hat und Tia Uhlig hat das eingesprochen. Und man findet eben in Hella Knabes Strafakte tatsächlich, das heißt so ganz ohne Verfolgungsdruck lief das auch nicht. Briefe von ganz vielen Personen aus der ganzen Bundesrepublik, die ihr Dankesschreiben schicken, weil sie sie eben mit neuer Kleidung ausstaffiert hat. Und einige davon sind in der Audioinstallation in der Ausstellung eingelesen und werden wir vorstellen.
Also eine Ecke haben wir hier diesen Zeitschriften gewidmet und diesen ja sehr besonderen Anzeigen bzw. Briefen. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, weiter in der Ausstellung, also die ganzen Wände sind ja voll, unter anderem auch mit Kunst und mit Aktivismus. Unter anderem fällt auf der linken Seite die Regenbogenfahne ins Auge, die ja eigentlich im Prinzip heutzutage allgegenwärtig ist. Aber das ist eben eine ganz besondere, oder?
Genau, es ist die vermeintlich erste Regenbogenfahne der Bundesrepublik von 1983 aus Osnabrück, die Klaus-Dieter Begemann entworfen hat. Und vielleicht auch noch ein bisschen besonders, die hat nämlich einen Streifen mehr. Man hat nämlich das Rosa nochmal hinzugefügt, was damals ja im rosa Winkel ein Symbol war, was sich die schwule Bewegung oder Schwulenbewegung ziemlich angeeignet hat über sozusagen eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte und der Verfolgung im Nationalsozialismus. Das war quasi das Zeichen, was homosexuelle Männer im KZ hatten. Und daher das Rosa hier nochmal mit dabei, anders als der Vorgänger aus San Francisco.
Und wie kommt man da jetzt ran? Also eine Leihgabe ist es, nehme ich an?
Genau, es ist tatsächlich eine Person, die auch immer mal wieder Objekte ins Archiv gibt und über die Ausstellung auch den ganzen Osnabrück-Bestand uns sozusagen gegeben hat. Klaus-Dieter Begemann hat eine Schwulengruppe mitgegründet, und zwar die Aktionsgruppe Homosexualität Osnabrück in den 70er Jahren, was eben eine der frühen schwulenbewegten Gruppen war, die dort aktivistisch unterwegs war. Und ich glaube, das Besondere an eher kleineren Städten wie Osnabrück und an diesem Aktivismus ist, dass es eigentlich zu wenig Schwule und Lesben oder engagierte Schwule und Lesben gab, um beispielsweise einen eigenen CSD zu veranstalten. Und man viel Verbindungen sieht zu anderen linken und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Also man sieht hier zum Beispiel ein Foto, wo die schwule Gruppe dann auch bei einer 8-Mai-Demo mitläuft, als eben eigener schwuler Blog, aber eben wesentlich verbundener ist mit anderen politischen Strukturen.
Also die 80er Jahre sind schon nochmal so eine extra Aufbruchzeit, ne? Das kann man schon sagen, oder? Also wir haben ja mit den 20ern angefangen, aber na klar, dann gab es natürlich die dunkle Zeit und dann gab es die Nachkriegszeit, wo sowas auch gerne verdrängt wurde. Und 80er kann man sagen, wahrscheinlich auch schon 70er-Anfänge, ist so eine Zeit. Dann habe ich gesehen, es gibt queere Motorradclubs, auch damals schon, die auch, naja, wie man sie eben sich vorstellt, in Leder sind, aber eben nicht stramm hetero, wie oft ja Rockerclubs heutzutage daherkommen oder sogar kriminell, sondern eben anders, ne?
Mir war es irgendwie wichtig, auch so eine Vielfalt von queeren Lebensrealitäten im ländlichen Raum zu zeigen. Und eins davon ist natürlich auch, dass man entweder Urlaub macht in ländlichen Räumen oder in dem Fall natürlich eine Motorradausfahrt. Und wir zeigen hier einmal eine Lederjacke vom MSC Rhein-Main-Teufel aus Frankfurt, einem eben schwulen Motorradclub. Wir zeigen Teil unserer Buttonsammlung, wo man Berliner, Münchner, Kölner, Hannoveraner Motorradclubs zeigt, die sich Mitte der 70er angefangen haben zu gründen. Und das ist schon ungewöhnlich, weil das ja auch so ein bisschen eine männlich-macho-mäßige Subkultur ist, die dann aber natürlich ordentlich aufgemischt wurde. Und genau, schwule Motorradclubs haben sich immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Lederfetisch und tatsächlichen Ausfahrten gegründet. Es gibt auch Clubs, die gar nicht gefahren sind, die sich sozusagen eigentlich nur als BDSM-Raum verstanden haben, weil es natürlich nicht so leicht war, sich als schwuler Fetischclub in den 70er Jahren zu gründen. Also sich als Motorradclub zu gründen, hatte manchmal auch eine Deckfunktion. Und was ich auch nochmal spannend finde, es ist ja auch einfach eine sehr männlich dominierte Szene, die aber auch in den 70ern hier schon aufgemischt wurde von den ersten motorradfahrenden Frauen, und zwar dem Hexenring, der sich 1979 gegründet hat.
Da sehen wir ein T-Shirt, wo tatsächlich eine Hexe mit einem Besen auf einem Chopper sitzt.
Auch so ein klassisch feministisches Symbol ja aus der Zeit. Mhm. Und der Hexenring hat ganz früh diese Rundbriefe rausgegeben. Und das waren Adresshefte mit allen Hexen quasi, mit allen motorradfahrenden Frauen, die erst eigentlich so ein Netzwerk für die Pannenhilfe waren. Das heißt, wenn ich als motorradfahrende Frau unterwegs war, liegen geblieben bin und keine Lust hat, mir von einem Mann helfen zu lassen, konnte ich eben die nächste Frau dort irgendwie anschreiben, vielleicht dort übernachten und mir helfen lassen. Genau, mittlerweile gibt es natürlich auch noch eine andere Vielfalt darin. Es gibt die Dykes und Bikes Rhein-Weser zum Beispiel oder eben auch die Queer Bikes Berlin, die eben auch im ländlichen Raum präsent sind als Queerer.
Ja, super spannende Geschichte. Und neben den, sagen wir mal, direkten Ausstellungsobjekten und Relikten oder wie man es nennen soll, haben wir auch Kunst hier mit dabei. Ich sehe hier auch diverse Plakate und Aktivisten und Aktivistinnen. Da gibt es ein besonderes Kollektiv, habe ich im Vorgespräch erfahren, ELAN, ein emanzipatorisches Landwirtschaftsnetzwerk. Was hat es mit denen auf sich?
Genau, Landwirtschaft ist ja einfach auch ein Riesenthema im ländlichen Raum. Wahnsinnig viel Fläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt, auch wenn die Anzahl der Personen in der Landwirtschaft aufgrund von Produktivität natürlich sinkt. Und ich glaube, Landwirtschaft ist deshalb auch ein queeres oder vor allem auch ein feministisches Thema, weil es gerade in der bäuerlichen Landwirtschaft auch oft wahnsinnig starre Geschlechterverhältnisse gibt. Also das sieht man zum Beispiel, wie Betriebe oft weitergegeben werden, die generational weitergegeben werden. Das hat quasi schon ein bestimmtes Verhältnis. Das sieht man aber auch, wenn man darüber spricht, wie zum Beispiel die Ausbildung in Landwirtschaftsbetrieben ist. Es sind wahnsinnig nahe personelle Arbeitsverhältnisse. Oft wohnen Leute auch auf dem Hof, und wenn ich queer bin und mir aber nicht sicher bin, ob ich auf einem Bauernhof bin, die irgendwie akzeptieren sind, kann ich zum Beispiel meine Partnerin oder meinen Partner gar nicht auf den Hof bringen, ohne mich zu outen. Es ist auch eine wahnsinnige Einschränkung in einem persönlichen Leben. Und die Personen vom ELAN oder das Netzwerk ist ein UnterstützerInnen-Netzwerk, ein Flinter-Netzwerk, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binär und trans, die versuchen, feministische Perspektiven auf Landwirtschaft zu entwickeln, oft auch verknüpft mit Fragen von Nahrungsmittelgerechtigkeit und Klimawandel.
Da steht zum Beispiel frischer Salat statt Patriarchat. Okay. Die gibt es auch heute, sind heute weiter aktiv. Ja.
Genau, gibt es erst seit 2019, haben die sich gegründet, sind wahnsinnig aktiv, haben auch hier zum Beispiel die tolle queere Landlust, also ein Zine, was die rausgeben, wo sie sich eben auch mit Fragen von Feminismus und Queerness in Betrieben beschäftigen.
Wenn ich mir das alles so anschaue, also würden Sie sagen, ja, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land, was das ganze Thema und der Umgang damit angeht, eigentlich gar nicht groß sind, dass es eigentlich nur um Sichtbarkeit geht letztlich?
Ich glaube gar nicht, dass Sichtbarkeit immer nur die einzige Form ist, in der man das denken darf. Ich glaube, es gibt schon Unterschiede in ländlichen Räumen und in städtischen Räumen, also infrastrukturell beispielsweise. Medizinische Versorgung ist wahnsinnig schlecht im ländlichen Raum. Das wirkt sich auch auf Transpersonen im ländlichen Raum, die eine bestimmte medizinische oder psychologische Betreuung in Anspruch nehmen wollen. Man muss wahnsinnig lang fahren. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung im ländlichen Raum, dass man viel auf dem Bus wartet und viel im Auto sitzt. Es gibt eine andere Weite im ländlichen Raum, die auch dazu führt, dass man weniger Personen sind, die sich sozusagen überhaupt zusammenschließen können. Also es gibt, glaube ich, schon eine Spezifik im ländlichen Raum, aber es gibt, glaube ich, eine andere Spezifik, als die Stadt immer denkt, über den ländlichen Raum zu wissen. Also es gibt eine bestimmte Brille und einen bestimmten Bias und auch eine wahnsinnige Abwertung ländlichen Räumen gegenüber, die eben überhaupt nicht das trifft, was da gerade passiert und auch immer schon passiert ist.
Und diese Vorstellungen und Vorurteile kann man eben gut abbauen, wenn man sich diese Ausstellung mal genau anschaut. Wenn wir jetzt uns noch das Problem anschauen, dass es, wenn eben Prides oder CSDs auch im ländlichen Raum stattfinden und in Städten zusammen, also all das, da gibt es eine neue Studie, 243 Pride Parades gab es und nur 110 im letzten Jahr sind davon störungsfrei verlaufen. Das heißt also, Mehr als die Hälfte wurden gestört, in welcher Form auch immer, ob durch eine Art Gegendemonstration oder Protest oder tatsächlich versuchte Anschläge oder Ähnliches. Wie ist das jetzt mit der Situation auf dem Land, was das angeht, gerade zum Beispiel auch in Bundesländern mit starkem Zulauf für die AfD? Kann man da wirklich sagen, auch im ländlichen Raum, dass das zunimmt und immer problematischer wird?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat man ziemlich klar in den letzten 2 Jahren bemerkt, wie wahnsinnig bedroht queere Personen auf CSDs und eben mit einer bestimmten Sichtbarkeit wieder sind. Also Bad Freienwalde, das Demokratiefest letztes Jahr wurde beispielsweise angegriffen oder ja sehr prominent der CSD Bautzen. Und was man, glaube ich, verstehen muss und daran aber auch ganz gut sieht, ist, dass es da nicht nur um lesbische, trans, inter, schwule Personen geht, sondern da geht es ja ganz basal um Selbstbestimmungsrechte. Es geht ganz basal um Angriff auf eine plurale, demokratische Gesellschaft. Und es wird gerade im ländlichen Raum auf den CSDs auch genauso verhandelt. Also ich finde, dass man schon merkt, dass es total viele zivilgesellschaftliche Bündnisse auch gibt, die sich eben dagegen stellen, weil sie verstanden haben, dass die Neonazi- und rechten Angriffe uns alle als Gesellschaft betreffen.
Das sagt Colleen Klugbauer im Schwulenmuseum in Berlin. Wir waren zusammen in der von Klugbauer kuratierten Ausstellung Cruising the Countryside, queeres Leben auf dem Land. Bis Anfang November ist die Ausstellung dort zu sehen.